Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Wenn man nur ein einziges Wort über die Literatur von Ulrich Pelzer sagen dürfte, würde es wohl Berlin sein. Denn wie kein anderer deutscher Romancier ist er mit dieser Stadt literarisch verwachsen, verwoben, mit der jüngeren Gegenwart, den Orten, Plätzen, den Milieus, aber auch der Vergangenheit. In den meisten seiner regelmäßig preisgekrönten Romane bildet die Stadt den Hintergrund, Setting, Einfluss auf Handlung, Stofffiguren. Und das ist jetzt auch wieder so im neuen Roman Der Ernst des Lebens. Willkommen im Deutschlandfunk Kultur. Guten Morgen, Herr Pelzer.
Vielen Dank für die Einladung. Guten Morgen, Herr Scholl.
Ein junger Mann in Berlin, ungefähr in den 1990er bis 2010er Jahren. Das waren öfter ihre Helden. Dieser allerdings ist ein besonderer Charakter als Figur, als Erzähler auch des Ganzen. Bruno van Gelderen heißt er. Wie würden Sie ihn denn selbst beschreiben?
Ein Bauernsohn vom Niederrhein, der nach Berlin geht zum Studieren. Es hätte aber auch jede andere Stadt sein können. Das ist jetzt nicht so, dass er dezidierte Pläne hat, wie sein Leben verlaufen sollte oder was er machen will. Und ein Bekannter aus der Gegend, aus der er kommt, ist schon in Berlin, also hat auch eine Wohnung für ihn und also zieht er nach Berlin und hört dann aber nach dem Vordiplom auf, Politologie zu studieren und fängt bei einer Konzertagentur an zu arbeiten und gerät nach und nach ins Spielen, in eine Spielsucht, in an Daddelmaschinen, bleibt der hängen. Dazu kommen dann noch Drogen und Alkohol und er begeht zwei Überfälle im Wahn, weil er Geld braucht und sitzt 2 Jahre in Tegel und danach wendet sich sein Leben. Er lernt auf einem Fußballplatz lernt er einen georgischen Investor kennen und steigt bei ihm ins Geschäft ein.
Perfekter Pitch, Herr Pelzer, das ist so das Setting. Aber bleiben wir erst noch mal bei diesem Typ. Am Anfang, wie gesagt, so ein bisschen verbummelter Student, so Jobs nebenher und dann bei dieser Konzertagentur wird es substanziell. Läuft eigentlich gut, bis er mal eben auf dem Weg zur Arbeit in eine Spielhalle reinschlappt und dann auf den Geschmack kommt, an den Automaten zu zocken. In Berlin gibt es ja gefühlt an jeder Ecke Spielsalons, Wettbuden. Sind Sie auf diese Idee gekommen, mal einen Zocker zu schildern, mal so diese Spirale von Sucht und Absturz und teilweise auch Glücksgefühl, wenn man halt mal gewinnt zwischendurch?
Wahrscheinlich hat das was mit Spiel und Glück zu tun und die sozusagen die Basisebene beim Spielen ist natürlich, sind natürlich diese Zockerbuden, diese Spielcasinos mit Automaten, also jetzt nicht die Spielbank, wo man Roulette spielt oder Baccarat oder Blackjack, sondern eben diese Zockerbuden, die es tatsächlich überall gibt. Und warum er jetzt da hängen bleibt und immer wieder in diese Spielhallen geht, ist ihm selbst nicht so ganz klar. Das ist ein bisschen wie bei jeder Sucht, auch beim Trinken, wo es irgendwann umkippt und wo derjenige, der trinkt oder Drogen nimmt, auch nicht unbedingt sagen kann, was war jetzt die Initialzündung, warum habe ich angefangen damit und warum konnte ich nicht aufhören. Das verselbstständigt sich so und bei ihm verselbstständigt sich das auch und er stellt sich dann schon im Nachhinein die Frage, was war das eigentlich?
Aber Sie sind mit ihm ja doch auch so in diese Suchtpsychologie eingetaucht. Also erstmal ist es sehr gut recherchiert am Los Angeles Platz in Berlin. Da gab es früher ein großes Automatencasino. Ich kannte das auch noch, weil ich als Student mal gearbeitet habe im großen Casino. Allerdings nur am Empfang. Ich war kein Croupier. Aber ich habe da so auch mal so diese Spielertypen eben auch gesehen. Also sozusagen so eine Abhängigkeit, die schließlich den Menschen so komplett im Griff hat, ne? Und der alles darauf ausrichtet. Bei Bruno fragt man sich allerdings, warum denn eigentlich? Es ist nämlich gar nicht das Geld, der Aussicht auf Gewinn, das reizt ihn gar nicht. Mhm. Obwohl Geld dann später, als er dann sozusagen ins Investmentbanking, in Anführungszeichen, eintritt, sozusagen zum Fokus seiner Weltsicht auch wird. Über Geld kann er eigentlich erschließen, wie Menschen ticken.
Ja,
und das ist eigentlich auch so ein ganz großes Thema Ihres Romans, ne?
Ja, also Bruno selber interessiert sich gar nicht so sehr für Geld. Er sagt zwar, es ist schön, wenn man es hat, es erleichtert einem das Leben, aber er ist nicht auf der Suche oder auf der Jagd nach immer mehr Geld. Also viele Sachen in seinem Leben, so ähnlich wie beim Eichendorffschen Talk und nichts ergeben sich. Er stößt auf Leute, ihm begegnen Dinge und beispielsweise Prestige oder ein großes Auto oder eine schicke Wohnung ist gar nicht oben bei ihm auf der Agenda. Und als er dann anfängt, bei diesem Investitionsfonds, also bei dieser Fondsgesellschaft zu arbeiten, Merkur Invest, begegnet er eben Leuten, die Geld zu investieren haben. Und da begegnet ihm dann eben eine Welt, die ihm fremd ist, die neu für ihn ist. Und er fängt sich an zu wundern. Er fängt sich an zu wundern, wie Leute zu, wenn man ihnen 10% Zinsen verspricht, zu Triebtätern mutieren. Also die sonst eigentlich ein sehr rationales und kühles Verhältnis zu ihrem Leben, zu ihren Unternehmen haben. Und das beobachtet er sehr genau. Ja,
aber wie er sich wundert, das ist das Spezielle an diesem Typus. Er ist nämlich so, ja, ich würde ihn so als der Typus der ultracoolen Socke beschreiben. Er ist so nüchtern eigentlich. Ihn packt nichts richtig, ihn treibt nichts richtig an, er beobachtet alles nur mit so einem Sezierblick, auch sich selbst, macht sich aber auch keinen großen Kopf, jetzt irgendwie psychologisiert nicht rum, ist halt so, was soll's, bin mal falsch abgebogen, naja, muss ich halt die Konsequenzen tragen. Ja. Ich meine, für Bruno ist der Ernst des Lebens irgendwie nur eine, was ist das, eine Phrase?
Ja, das ist ja eine Phrase und es ist immer eine Drohung, die man immer wieder zu hören bekommt, dass sich alles ändern wird, wenn man mal dem Ernst des Lebens begegnet oder wenn der Ernst des Lebens zuschlägt oder wenn man vor existenziellen Fragen steht. Und Bruno ist eigentlich gar nicht klar, worin der Ernst des Lebens, seines Lebens eigentlich bestehen könnte, weil er tatsächlich nie Pläne hatte, nie große Vorsätze. Ich werde jetzt Archäologin, ich werde Polizist, ich werde und dann diesen Plan auch verfolgt hätte. Also er treibt so ein bisschen durch sein Leben und das ermöglicht ihm zu beobachten, wie also nicht nur sich selber bis zu einem bestimmten Grade, sondern auch eben die anderen, die ihm über den Weg laufen und seine Coolness liegt vielleicht daran, dass er sowas im Bayerischen sagt, was Lätschiges hat. Also nicht, er ist nicht jemand, der sich gehen lässt, aber er ist jemand, der sehr distanziert dem eigenen Leben gegenübersteht.
Laid back im Englischen.
Auf eine bestimmte Weise laid back, aber gar nicht als Vorsatz.
Sie, ich musste öfter mal zwischendurch an so einen anderen modernen klassischen Helden denken, an den Mann ohne Eigenschaften, nämlich von Robert Musil. Ja. Ulrich heißt der ja auch, der auch so merkwürdig teilnahmslos durch die Welt gleitet. Vor allem bei den Passagen mit den Freundinnen ist mir das aufgefallen beim Bruno. Es gibt Frauen in seinem Leben, aber niemals erzählt er von so einem Moment der Leidenschaft, Verliebtheit, Ekstase. Gut, die Frauen laufen ihm auch irgendwann alle weg. Aber es ist schon schräg. Da waren sie ganz dezent. Das gehört zum Profil dieses Typus. Ne?
Ja, das habe ich schon tatsächlich vorsätzlich vermieden. Also nochmal eine Liebesgeschichte aufzumachen. Und er stellt dann schon die Frage, er ist mit einer Historikerin zusammen, während er in der Konzertagentur arbeitet, auch mehrere Jahre, 6, 7 Jahre. Und er fragt sich, was war das eigentlich? Es war jetzt nicht sozusagen, es war keine Amour-Fou, wie die meisten Beziehungen ja keine Amour-Fou sind. Und er fragt sich schon, was war das, was uns aneinander gebunden hat. Und er sagt vielleicht, weil wir nie über die Zukunft gesprochen haben. Vielleicht war das, was uns aneinander gebunden hat. Und Bruno ist jemand, der nicht an die Zukunft denkt. Und erst gegen Ende des Buches hat er zum ersten Mal so etwas wie einen Plan. Er hat einen Vorsatz. Er will in Köln eine Kunstgalerie aufmachen. Er will sein Geld verwalten. Er hat schon einiges beiseite geschafft bei diesem Fonds. So eine kleine historische Recherche anstellen. Aber das hat bei ihm dann eben sehr lange gedauert. Ein halbes Leben, bis er an den Punkt gekommen ist.
Erstmal geht es jedenfalls richtig bergab. Sie haben es schon geschildert. Bruno wird kriminell, um an Spielgeld zu kommen. Überfällt Spätis, ein Kino, landet für 2 Jahre im Knast. Dort gewöhnt er sich dann aber alles ab. Also das Zocken, das Trinken, das Koksen auch, die Drogen kamen natürlich auch dazu. Macht brav 50 Therapiestunden mit, in denen er aber so gut wie nichts erzählt. Da wäre ich ja gern mal ein Mäuschen gewesen, bei den Gesprächen mit Dr. Aurelie Leder, so heißt sie.
Er sagt ja auch, sie ist ein wunderschöner Vorname. Er ist sich selber nicht weiter, er möchte sich gerne etwas mehr auf die Spur kommen, aber er ist auch nicht renitent in der Therapie. Er macht da schon mit, aber der Kern, der ihn vielleicht ausmacht, also das, was man modisch Identität nennt, dem kommt er nicht nahe und vielleicht gibt es das für ihn auch gar nicht. Sozusagen ein klar bestimmbares Wesen. Also Bruno ist nicht wesenlos, aber er ähnelt dann schon auf eine bestimmte Weise, obwohl es ein anderes Milieu ist, eine andere Zeit, dem Ulrich aus den aus dem Mann ohne Eigenschaften. Obwohl ich das natürlich, habe ich wirklich nicht im Hinterkopf gehabt. Bruno war einer der Slacker, die mir schon immer wieder über den Weg laufen.
Slacker, das ist auch ein guter Begriff. Wissen Sie, Herr Pelzer, ich mache das nicht oft, aber ich habe mir mal eine kleine Passage ausgeschrieben, okay. Um vielleicht einfach so zu seiner coolen That's-It-Haltung mal zu illustrieren. Ich lese einfach mal kurz vor, nur 5 Zeilen. Ja. Man stolpert irgendwo rein und dann ist es doch nicht so übel. Kein Traum, aber auch keine Qual. Wahrscheinlich verbringt die Mehrzahl von uns so ihre Zeit mit Einkäufen, Urlaubsreisen, was weiß ich. Und dann ist es aus und man hat sein Leben halb-halb verbracht, wie ein leidlich gepflegter Gummibaum. Immerhin nicht eingegangen und auf dem Kompost entsorgt, hat jeder mit sich selbst auszumachen. Das war so eine Passage, wo ich dachte, das ist ja irgendwie der
Typ. Das ist genau Bruno.
Und mir ist es so gegangen, dass ich den von Seite zu Seite eigentlich mehr mochte mit dieser Coolness gerade. Vor allem aber auch, er heult nie rum. Klagt nicht, sucht nicht die Schuld bei anderen. Ach, meine schwere Kindheit, Traumata, kommt mir bloß nicht mit so einem Mist, sagt er mal einmal an einer Stelle. Und das fand ich auch so erfrischend, auch keine so Selbsterklärungspsychologie. Das war auch schon Absicht, glaube ich, Herr Pelzer. Ich meine, momentan sind wir so in so einer hochachtsamkeitsempfindsamen Heulsusenphase, oder?
Ja, man spricht sehr viel über sich selber und man versucht achtsam zu sein, wobei das so ein vager allgemeiner Begriff ist, bei dem ich jetzt nicht genau weiß, wie man ihn wirklich trennscharf definieren sollte. Und Bruno ist so jemand überhaupt nicht. Also er übernimmt die Verantwortung für das, was er getan hat, aber er sucht nicht nach tieferen Gründen. Er sagt, es ist passiert, es kann jedem passieren. Ich bin keine Ausnahme, aber Er sucht nicht nach sozusagen Initialmomenten, die ihn dann haben falsch abbiegen lassen. Und das ist mir sympathisch. Also die Konsequenzen zu ziehen, die Verantwortung für das eigene Leben und das, was man getan hat, übernehmen, aber nicht falsche Ausflüchte suchen.
Sie sind jedenfalls aber auch wieder sehr umfassend in Berlin unterwegs gewesen. Wir erleben die Plätze, die U-Bahn, die Station oder so. Man kann eigentlich so ein bisschen, wenn man noch einen alten Stadtplan hätte, könnte man, glaube ich, so Brunos Reisen irgendwie mitmachen. Wie wichtig war Berlin jetzt auch wieder für diesen Roman für Sie, Herr Pelzer?
Das ist der Ort, an dem Bruno lebt. Und das ist sozusagen der soziale Raum, in dem er sich bewegt. Und so ein bisschen hatte ich das Gefühl, ich will noch mal über Berlin schreiben. Also ein Teil des Buches spielt ja in Köln, weil Bruno dann in Köln eine Videokünstlerin kennenlernt, da eine Galerie aufmachen will. Das ist so seine Idee. Und es war so ein bisschen auch das Gefühl, ich möchte noch mal über die 90er und Nullerjahre Berlin was schreiben, weil das dann vielleicht auch so eine Art Abschluss ist, dass sozusagen die nächsten Projekte sich von Berlin wegbewegen.
Und so lustig ist, er wird mal angerufen oder so, weißt du, du bist in Köln, was machst du denn da? Wie kann man denn von Berlin weggehen? Am Ende kriegt er ja so ein bisschen die Kurve, Sie haben es schon genannt, mit der Kunst, ne, sozusagen. Ja. Er kriegt so die Kurve, wobei ich mir aber auch gerade vorstelle, wie er mit der Kundschaft in seiner Galerie vielleicht spricht. Oh ja, so dieses Bild 20 Mille, wenn Ihnen das zu viel ist, gehen Sie halt woanders hin oder so. Ich habe aber das Gefühl, dass dieser Bruno von Gelderen ein Charakter ist, den würde ich gerne nochmal begegnen. Der hat noch Potenzial, oder? Meinen Sie
nicht? Der letzte Satz des Buches, den ich jetzt nicht zitieren werde, der öffnet sich schon auf die Zukunft hin. Ich kann mir durchaus vorstellen, auf den Bruno nochmal zurückzukommen, aber nicht jetzt. Das muss Zeit vergehen, in 10 Jahren vielleicht.
Die Schlusspassage hatte ich mir eigentlich auch notiert, aber da habe ich gedacht, nee, das darf man nicht vorlesen. Das Ende des Romans. Ja. Bye, bye, Bruno. Ich war ein bisschen traurig, als das Buch zu Ende war. Dankeschön, Herr Pelzer.
Vielen Dank für die Einladung.
Für den Besuch bei uns im Deutschland von Kultur. Alles Gute Ihnen. Und für den Ernst des Lebens, so heißt der neue Roman von Ulrich Pelzer, im S. Fischer Verlag veröffentlicht mit 304 Seiten für 24 €.